Und jetzt gehen wir rüber zu Maike ins Studio und sie sitzt dort mit Ingo, Energieberater und Ingenieur von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Maike, ich gebe zu dir.
Danke, Philipp. Und ich begrüße hier Ingo.
Hallo, Maike.
Seit Merkels Moratorium letzten Montag wurden ja schon einige der ältesten AKWs wegen Sicherheitsprüfungen abgeschaltet. Es ist ja so, dass auch aus aktuellem Anlass jetzt die Erdbebensicherheit hier in Europa in den Vordergrund rückt. Wie sehen denn diese Sicherheitsprüfungen aus?
Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was man da jetzt großartig überprüfen will, weil eigentlich sind die Fakten ja bekannt. Man kennt die Kraftwerke ja, man weiß, welche Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind. Und eigentlich weiß ich nicht, was man da jetzt überprüfen will. In Fukushima hat man ja gesehen, dass ein Erdbeben auch eben viel stärker sein kann, als die bisherigen Berechnungen vorgegeben haben. Und ja, damit kann man eigentlich absehen, dass eigentlich die Fakten nichts Neues, also es werden keine neuen Fakten auf den Tisch kommen jetzt, sondern man wird einfach nur irgendwas machen, um den Wähler zu beruhigen jetzt vor den Landtagswahlen und hinterher versuchen, möglichst sang- und klanglos das wieder in Gang zu bringen, wie es vorher war.
An die dauerhafte Abschaltung von Neckarwestheim zum Beispiel, glaubst du nicht?
Mappus hat es zwar erklärt, allerdings hat er noch nicht gesagt, wie er das rechtlich handhaben will. Die Betreiber werden das sicherlich nicht so ohne weiteres mit einverstanden sein. Sie haben zwar gesagt, dass es sich wirtschaftlich unter den Vorgaben nicht mehr lohnt, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, aber es könnte ja durchaus sein, dass sie die Vorgaben anfechten vor Gericht.
Es ist ja auch durchaus denkbar, dass Erdbeben hier in Europa auch geben kann, auch jetzt hier in Fessenheim zum Beispiel. Weißt du, wie die dagegen gerüstet sind?
Also ich kann mir jetzt eigentlich aus technischer Sicht nicht vorstellen, was man da, man kann ja nur die Einrichtungen so machen, dass sie bei einer starken Erschütterung eben nicht zerstört werden. Aber wenn die Erschütterung stärker ist, als man annimmt, dann gibt es dagegen eigentlich nichts. Und es ist ja bezeichnend, dass man hier in der Region davon ausgeht, dass ein Erdbeben von der Stärke 7,5 bis 8 auftreten kann. Und man geht dabei davon aus, dass es im Jahr 1356 in Basel ein solches Erdbeben gegeben hat. Und ja, das sagt eigentlich alles, dass man im 21. Jahrhundert ein Atomkraftwerk betreibt auf Überlieferungen aus dem Mittelalter. Da zeigt sich eigentlich schon, wie absurd das eigentlich ist.
Kommen wir mal zu dem GAU, dem größten anzunehmenden Unfall, der ja vor 25 Jahren eben in Tschernobyl schon mal passiert ist. 7 Stufen gibt es, haben wir erfahren, jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, vor allem in den letzten Wochen in Bezug auf Fukushima. Fukushima selber ist schon Stufe 5, heißt es. Wie es dazu kommen kann, wissen wir jetzt leider. Aber was passiert genau beim GAU, beim größten anzunehmenden Unfall? Was ist zum Beispiel in Tschernobyl passiert?
Ja, bei Tschernobyl ist es einfach zur Explosion des Reaktors gekommen und das Inventar des Reaktors ist durch diese Explosion, durch den anschließenden Brand des Graphits in große Höhen der Atmosphäre geschleudert worden und dadurch weit verbreitet worden. Es gibt zwar in den Reaktoren in Fukushima kein Graphit, das heißt, dieser Ablauf ist es insofern nicht möglich, aber eine Explosion des Reaktors ist keineswegs ausgeschlossen. Und man sieht ja jetzt an den, was dort vorgeht, dass immer wieder es Zustände eintreten, die nicht vorhersehbar waren. Also es ist nicht absehbar, was da noch auftreten kann. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es eine Katastrophe gibt, die dieselben Ausmaße hat wie Tschernobyl.
Du hast jetzt von Explosionen geredet. Auch in Fukushima hatten wir ja schon Explosionen, aber das waren andere.
Also es waren, also nach dem, was man sich von außen eben, sagen wir mal, überlegen kann, waren es wohl Explosionen außerhalb des Reaktordruckbehälters. Es ist so, wenn Wasserdampf sehr stark erhitzt wird auf Temperaturen über 800 Grad, dann spaltet er sich auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und Wasserstoff ist ein sehr explosives Gas. Es explodiert eigentlich praktisch in jedem Mischungsverhältnis mit Sauerstoff. Und wenn es zu geringsten Erwärmungen kommt, also es kann schon durch Reibung dazu führen, dass es eben dann explodiert. Und wenn das freigesetzt wird, und man muss das freisetzen, offensichtlich um den Druck im Reaktorbehälter abzulassen, dann explodiert es bei der kleinsten Entzündung.
Also das Wasser, das was ja eigentlich zur Kühlung da war, das hat sich dann aufgespalten in H und O eben.
Genau.
Durch die große Hitze.
Durch die große Hitze, ja. Mhm. Und damit, daraus schließe ich eigentlich schon, dass es eigentlich unsinnig ist zu glauben, man könnte jetzt durch einen Stromanschluss die Anlage wieder in Betrieb nehmen, weil man, wie gesagt, dieser Wasserstoff entsteht bei Temperaturen um 800 Grad. Und wenn diese, insbesondere die Pumpen, die jetzt für die Kühlung sorgen sollen, 800 Grad Temperatur erlebt haben, dann sind sie nur noch Schrott. Also da ist also Kupfer teilweise schon geschmolzen, jede Isolation sowieso geschmolzen. Dann darf man nicht vergessen, das sind ja hochempfindliche Aggregate, die also Expansionsmaschinen sind. Wenn die auf so eine Temperatur erhitzt werden, dann bewegt sich dann hinterher nichts mehr. Also das ist völlig absurd zu glauben, dass man die Anlage wieder in Gang setzen könnte und dann runterfahren oder irgendwie in den Griff bekommen könnte, sondern man hat ja auch die Bilder gesehen, das ist ja nur Schrott. Was will man da mit Strom? Also es ist eigentlich nur eine Volksverdummung, was da passiert. Ja. Teilweise hat man ja dann auch gesagt, dass man die Kontrollzentrale wieder mit Strom versorgt, das heißt, dass man zum Beispiel Messinstrumente wieder ablesen kann, ja, aber keine Rede davon, dass man damit irgendwie die Anlage wieder in den Griff bekommt. Also ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren soll.
Wenn man die Bilder sieht, dann fragt man sich ja wirklich, funktioniert überhaupt noch irgendwas in diesen Ruinen, die da noch stehen?
Ja.
Du hast jetzt von Reaktordruckbehälter gesprochen. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, also der Reaktordruckbehälter ist praktisch der Behälter, also das ist ja in Fukushima, sind ja Siedewasserreaktoren, das heißt, das Wasser wird direkt im Reaktorbehälter zum Kochen gebracht und der Dampf wird dann auf die Turbinen geleitet. Und der Reaktordruckbehälter ist im Prinzip der Kessel, in dem der Dampf erzeugt wird. Mhm. Und der hat eine sehr hohe Wandstärke, weil er eben sehr hohe Drücken aushalten muss. Und offensichtlich waren die Drücke aber jetzt, dadurch, dass die Kühlung nicht mehr vorhanden war, höher als das, was dieser Behälter aushalten kann. Und wenn man, ja, also ich habe noch keinen in Natura gesehen, aber ich weiß also von technischen Zeichnungen, dass er eben eine Wandstärke hat von mehreren, zig Zentimetern. Also wenn der dann den Druck jetzt schon überlastet war, dann kann man sich vorstellen, was da für Drücke geherrscht haben. Also das ist also, ja, Wahnsinn eigentlich. Hm. Überhaupt, das ist Wahnsinn, die ganze Technologie ist eigentlich Wahnsinn.
Aber die Explosionen, sagtest du vorhin, die waren außerhalb dieses...
Die waren, offensichtlich waren die außerhalb und haben aber trotzdem Reaktorteile oder außerhalb Einrichtungen zerstört.
Es gab ja gestern die Meldung in den Nachrichten, dass es Schlampereien und Fälschungen gegeben hat bei der Wartung von Fukushima. Was hältst du davon?
Ja, also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass man das jetzt als Argumentation nimmt, um zu sagen, ja, die Technologie an sich ist sicher, es hat ja nur Schlampereien gegeben, wenn die Schlampereien nicht vorgekommen wären, dann wäre es nicht zu der Katastrophe gekommen. Aber ich halte das einfach für ein vorgeschobenes Argument, um jetzt den Schuldigen zu finden, um dann hinterher weitermachen zu können wie bisher.
Es ist ja auch so, dass jetzt viele... Genau wie in Tschernobyl, damals hießen sie Liquidatoren, jetzt sind es eben auch Feuerwehrleute und Soldaten, die in Fukushima im Einsatz sind. Welche Strahlenbelastung sind die ausgesetzt? Wie können sie sich dagegen schützen?
Also man kann sich durch solche Schutzkleidung im begrenzten Maße schützen, aber die Strahlenintensität, die direkt auf der Haut auftritt, verringern. Aber sie kann sie natürlich nicht unterbinden, weil die Strahlen im Prinzip ja durch alles durchgehen. Sie werden halt nur von bestimmten Stoffen stärker oder weniger absorbiert. Und man kann sozusagen zum Beispiel die Zeit verlängern, indem ein Mensch sich der Strahlung aussetzen kann, ohne dass er jetzt akute Strahlenschäden erleidet. Aber in Wirklichkeit wird jeder, der dort sich der Strahlung aussetzt, mehr oder weniger geschädigt. Das ist also unumgänglich. Ja.
Es gibt ja jetzt auch Soldaten in Fukushima, die Trümmer beseitigen sollen, und zwar hochradioaktive Trümmer. Warum schickt man da Menschen rein? Kann man das nicht ferngesteuert machen?
Ja, das zeigt eben wieder die Technik. Das ist so ein Glauben, den man sich vielleicht leicht hingibt, wenn man weiß, wie technisiert unsere Welt ist, dass man einfach da einen Roboter hinschicken kann. Man darf aber nicht vergessen, es handelt sich also um Monstren von Maschinen. Also das sind Ausmaße, die sind also riesig. Ein herkömmlicher Roboter, wie er in der Industrie eingesetzt wird, hat gar nicht die Kraft, um diese Teile zu bewegen. Weil es eben, wie gesagt, so eine Anlage mit so hoher Energie erzeugt, das sind alles riesige Aggregate, wo man erstmal Maschinen konstruieren müsste, die in der Lage wären, diese Teile hin und her zu bewegen. Also dass man da kurzfristig mit irgendwelchen Robotern reingeht und dann aufräumt, das ist also jedenfalls kurzfristig nicht denkbar.
Im Fernsehen hat man dann auch diese Soldaten mit einer Bleipanzerung gesehen. Mhm. Inwieweit kann das Schutz bieten?
Ja, also Blei ist halt so ein Metall, was sehr stark die Strahlung absorbiert, aber eben nur eben im gewissen Maße. Und das schützt eben vor der akuten Strahlung, dass man eben längere Zeit sich in der Strahlung aufhalten kann und irgendwas machen kann. Aber wie gesagt, von Hand kann man nichts machen, weil es einfach riesige Teile sind, die man dort bewegen müsste.
Ja. Ja, Merkel und Sarkozy haben jetzt eine internationale Initiative geplant zur Sicherheit von Reaktoren. Was hältst du davon?
Ja, das ist auch ein Sturm im Wasserglas. Man möchte jetzt versuchen, irgendwie eben wieder die Oberhand zu gewinnen, auch in Bezug auf die Wahlen. Es ist einfach so, die Aufsicht über die Atomkraftwerke ist in den einzelnen EU-Ländern verankert. Das heißt also, von der EU selber hat man gar keinen Einfluss, jetzt Vorschriften zu machen. Man kann vielleicht bestenfalls sie auffordern, die Standards zu verbessern, aber wenn sie es nicht machen, dann hat man da keine Instrumente, um das durchzusetzen. Also das ist jetzt nur zur Beruhigung, versucht man da jetzt irgendwas in Gang zu setzen, aber eigentlich hat man keine Möglichkeit, jetzt kurzfristig was zu ändern.
Wir hatten ja vorhin auch schon von Mappus, der will sich natürlich auch jetzt wieder mit den Wählern gutstellen für die Wahl. Wie genau will er das schaffen?
Ja, das frage ich mich auch. Also er versucht jetzt, dadurch, dass er angeordnet hat, dass Neckar-Westheim vom Netz genommen wird, um die Sicherheitsstandards da zu überprüfen in dem Block, versucht er jetzt sozusagen die Wählergunst wieder auf seine Seite zu bringen. Aber letzten Endes ist es ein Wirtschaftsunternehmen, die werden versuchen, dagegen vorzugehen. Und wenn die rechtliche Möglichkeiten sehen, vor Gericht eben den Weiterbetrieb zu sichern, dann wird auch Mappus dagegen nichts machen können. Und er wird auch nicht sich aussetzen, dass er jetzt da Milliarden Steuern erhöhen muss, die Abschaltung zu erzwingen. Das wird er wohl kaum machen.
Ingo von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Es gibt auch einige Termine, die du ansagen willst in der nächsten Zeit.
Ja, also wir werden natürlich am nächsten Montag wieder unseren Montagsspaziergang veranstalten. Außerdem gibt es am Samstag eine Mahnwache auf dem Kartoffelmarkt von 12 bis 14 Uhr. Und dann ist derzeit, das ist nicht von uns initiiert, aber derzeit steht auf dem Platz der Synagoge ein Zelt, in dem ein Plenum abgehalten wird und eine Dauermahnwache. Das Plenum, soweit ich das informiert bin, soll sich um das Thema Atomausstieg selber in die Hand nehmen, drehen. Und dort werden die Menschen eingeladen zu diskutieren, wie es weitergeht. Und
Atomausstieg selber in die Hand nehmen, kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, natürlich kann jeder seinen Atomausstieg selber in die Hand nehmen, wenn er seinen Stromanbieter wechselt. Leider machen das immer noch zu wenig. Es hat zwar natürlich jetzt sprunghaft zugenommen, aber wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, es waren also vor Fukushima etwa 5% der Haushalte, die Ökostrom beziehen, also weit weniger als die Quote der Atomkraftgegner. Und ich denke mal, da gibt es noch einige Möglichkeiten, da den Atomausstieg herbeizuführen. Wenn keiner mehr Atomstrom bezieht, dann brauchen wir auch keine Atomkraftwerke mehr.
Und ihr trefft euch auch jeden Dienstag?
Ja, genau. Wir treffen uns jeden Dienstag, also auch heute Abend. Werden wir um 20 Uhr im Bundbüro in der Wilhelmstraße sein. Und wir laden auch heute oder beziehungsweise in den nächsten Wochen ein, dazu uns zu helfen. Also auch ruhig andere Initiativen dazuzukommen. Weil es gibt ja am Osterwochenende oder nach dem Osterwochenende den Gedenktag für Tschernobyl, den 25-jährigen Gedenktag. Und wir sind im Moment dabei zu überlegen, was wir an dem Tag veranstalten wollen, wie wir den Tag begehen. Und dazu laden wir auch andere Initiativen ein, zu uns zu kommen und mit uns gemeinsam da eine Aktion zu entwickeln.
Und da gibt es ja jetzt auch kräftig Zuwachs.
Richtig, genau.
Leider, muss man eigentlich sagen, aus aktuellem Anlass.
Ja.
Danke dir, Ingo.
Tschüss.
Dann machen wir weiter mit Georg Kreisler. Spielen wir Unfall. Zurück zu Philipp. Danke dir, Ingo.